Ja, liebe Leute, der Herr ist gut. Das ist schon mal eine gute Botschaft. Wenn wir heute Morgen gar nichts anderes dazu hören, dann haben wir immerhin was Gutes gehört. Lass uns das festhalten, auch in der nächsten Woche, die vor uns liegt. Ich habe Gottes Wort mitgebracht. Was ist dein Beruf? Woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Eigenartiger Text, ne? Was ist dein Beruf und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein heiliges, herrliches Wort. Und wir danken dir, dass du gut bist. Gut auch in deinem Reden zu uns heute Morgen. Gut auch in deinem Reden zu all den vielen Geschwistern auf dem ganzen weiten Erdenrund. Wir denken an diejenigen, die es schwer haben, sich zu versammeln, jetzt in Afghanistan, in Nordkorea, in manchen Teilen Afrikas. Wir denken an die, die in den Flüchtlingslagern hungern und dürsten müssen. Wir denken an ein ganzes weites Volk, auch in Südafrika, wo die AUK ihren Dienst tut. Herr, wir glauben, dass du überall gut bist, dass du überall reich zu segnen bist. Hab Dank dafür. Amen. Was ist dein Beruf? Das war die Überschrift. Was ist dein Beruf? Ihr wisst, dass diese Frage, sind ja vier Fragen, aus dem Buch Jona stammen. Jona, der Prophet Gottes, der Mann Gottes, war auf einem falschen Weg. Er, um es ganz salopp zu sagen, er war ausgerissen vor Gott. Gott hat ihm einen Auftrag gegeben, und Jona gar nicht viele Wörter gemacht, aber er hat die Ausführung dieses Auftrages unmöglich machen wollen. Er steigt in ein Schiff und fährt auf dem Mittelmeer. Da war sowieso schon die ganz verkehrte Meer und fährt in eine ganz andere Richtung. Jona, ne? Hat er gedacht. Da ist er Gott noch einmal davongelaufen. Warum wollte er denn nicht den Auftrag ausfüllen? Nun, er sollte nach Ninive gehen. Ninive, das war eine große Stadt damals, vielleicht die größte Stadt der Welt zu der Zeit. Vielleicht war Peking noch größer, ich weiß es nicht. Jedenfalls, er sollte nach Ninive gehen und sollte Buße predigen. Und das schmeckte dem Propheten nicht. Konnte er überhaupt die assyrische Sprache, die er in Ninive können musste? Vielleicht konnte er nur Hebräisch. Wissen es ja nicht. Und die waren so böse, die Leute aus Ninive, waren Feinde. Und dann gab es noch einen im Hinterkopf, so einen Gedanken. Und wenn ich Buße predige und die bekehren sich, dann kriegt Ninive keins aufs Dach. Und das wollte er so gern, dass sie Ninive gerichtet würden. Und das alles zusammengenommen, brachte ihn dazu zu sagen, nee, mach ich nicht. Ich hau ab. Tarsis. Und dann war er im Schiff, ihr kennt die Geschichte alle. Das ist eine der bekanntesten Geschichten aus der Bibel, jedenfalls für alle, die die Kinderstunden besucht haben. Nicht? Das mögen wir den Kindern gerne erzählen, die Geschichte, wie der Jona da in das Schiff steigt und die legen ab. Jona bezahlt sein Reisegeld auch noch fein, dann gab es damals schon Fahrgeld. Und dann waren sie mitten auf dem Mittelmeer irgendwo Dann kommt ein mächtiger Sturm. So schlimm, dass man Angst hatte, dass das Schiff untergeht und die abergläubischen Matrosen, die natürlich alle keine Bürger des Landes Israel waren, die Gott kannten, sondern es waren Heiden, die abergläubischen Matrosen sagten untereinander, da muss jemand sein, der böse ist an Bord. Und dann haben sie gemacht, was so Heiden öfter mal machen. Die haben da so ein Orakel befragt, gelost. Und das Los fiel auf den Fahrgast. Sie hatten ja den einen Fahrgast, Jona, bei sich. Der ist der böse Mann. Und der Jona, und die wollten ihn ins Meer schmeißen. Die haben gesagt, den müssen wir loswerden. Dann sind die Götter wieder besänftigt und dann hört der Wind auf und der Sturm. Und dann haben wir noch eine Chance, heile nach Hause zu kommen. Ja. Und Jona, er war ja immer noch ein Prophet Gottes, ne? Jona hatte sich unten ins Schiff gelegt und schlief. Kriegte von dem ganzen Sturm überhaupt gar nichts mit. Der Kapitän rüttelt ihn wach und sagt, du Schläfer, was schläfst du? Steh auf und bete zu deinem Gott. So sagt er. Der war eigentlich frömmer, als man denkt. Ne? Vielleicht wusste der Kapitän gar nichts davon, dass in Wirklichkeit er ja schon verurteilt worden war, der Jona, über Bord geschmissen zu werden. Und dann fragt der Kapitän weiter, und dann, das sind dann diese vier Fragen, die er stellt. Was ist dein Beruf? Woher kommst du? Was ist dein Land? Von welchem Volk bist du? Vier Fragen. Meine Brüder und Schwestern, soweit die Geschichte von Jona. Wir wissen, wie sie zu Ende ging. Wir wissen, dass Jona doch noch nach Ninive gekommen ist. Durch ein großes Wunder. Das war auch die Sache mit dem Fisch, ne? Ja. Und Jona sollte erleben, dass die Stadt Ninive sich bekehrt. Später sind Stadt Ninive wieder gottlos geworden. Ihr könnt in den sogenannten kleinen Propheten lesen, Gericht über Ninive. Und dann kriegt Jona doch noch seine Erwartung erfüllt. Ja. Aber in dem Augenblick, in der Generation, die dort gerade lebte, tat Ninive Buße. Und Jona war immer noch sauer. Dann kommt die Geschichte mit dieser schönen Pflanze, unter der er saß, die ihm Schatten spendete, die dann kaputt war. Und ja, Jona. Soweit der Bericht. Jetzt kommen wir mal an die vier Fragen. Was ist dein Beruf? Jonas Beruf war es, Prophet Gottes zu sein. Er sollte Gottes Wort sagen. Und das war sein Beruf. Wo immer Gott ihn hinschickt, was immer Gott ihm aufträgt, das ist sein Beruf. Aber jetzt wollen wir mal von Jona weggucken auf uns. Was ist mein Beruf? Was ist dein Beruf? Das war während meiner Hochschulzeit in den 50er Jahren, stelle ich mir vor. Ich frage jetzt nicht, wer war da schon geboren, nicht? Das will ich gar nicht so genau wissen. Aber in den 50er Jahren, das war eine Zeit, wo Studenten noch sich mit sie anredeten, alle. Ich hatte während meiner ganzen Studienzeit in meiner Studentengemeinde oder so, vielleicht 8, 9 Leute, denen wir uns gegenseitig das Du anvertraut haben. Das war eine Auszeichnung. Da hat man sich riesig gefreut. Allein nahm man sie. Das war mit Respekt und man mochte sie, man hatte gewisse Beziehungen. Aber dann du, das war eine Differenzierung, die leider heute ja nicht mehr besteht. Heute redet uns die Sparkassenreklame mit du an. Ne? Ich wundere mich manchmal, was es verfällt so manches. Das ist einfach so eine Erosion, die man erleben muss in dieser Zeit. Das geht noch viel weiter in Zukunft. Das nebenbei gesagt. Ich war also dort Student und im Nebenfach, bin ja Schulmeister, im Nebenfach habe ich Kunst studiert und das brachte mir den Auftrag ein, zusammen mit meinen Kommilitonen, ein Hochschulfest auszugestalten. Und wir hatten viel Fantasie. Ich weiß noch, wir haben damals die ganze Decke von der Aula, riesengroße Aula, haben wir die ganze Decke ein paar Meter runtergesetzt, einfach aus Jux und Tollerei. Da kamen die da rein, da war das alles nur noch, sagen wir mal, 4 Meter hohe Decke und das war's. Dann haben wir eine Eisenbahn installiert, so eine kleine Elektroeisenbahn. Die hat da Urkunden verteilt in der, was haben wir da alles gemacht. Viel Spaß gemacht, das zu installieren da. Viel Arbeit gekostet. Und dann war ja nun dieses Fest. Und ich war Christ. Aber ich wollte doch gerne mal sehen, wie das alles so live ankommt. Also damals, ne, schwarzen Anzug, weiße Krawatte, weißes Hemd natürlich. Und dann habe ich mich aufgemacht, so um 8 fing das an, 8:30 und bin da rumgegangen und habe da gesehen, das hat mir Spaß gemacht zu sehen, wie das alles funktionierte und das mal mit viel Bewegung und so, das war alles prima in Gang und ja. Und wie ich da so gehe, da kommt Fräulein, ja, damals sagte man nicht Frau, heute sagt man zu jedem weiblichen Wesen, wenn es einigermaßen erwachsen ist, Frau, ne? Ist in Ordnung. Damals gab es noch den Unterschied zwischen Fräulein und Frau. Fräulein, ich sage jetzt ihren Namen nicht, obwohl ich glaube, dass sie nicht unter uns ist, aber Fräulein O, der Name fängt mit O an. Die stand plötzlich vor mir, die war schon so ein klein bisschen angeschwipst. Da gab es nur Wein. Damals gab es auf solchen Veranstaltungen bei Studenten nur Wein. Komisch, ne? Ja, aber so war das damals. Vielleicht Sekt noch, aber Wein. Die hatte schon ein bisschen tief ins Glas geguckt. Sie stand da so ein bisschen schwankend vor mir. Aber ihr Gesicht war traurig und enttäuscht. Sie sagt, was machen Sie denn hier, Herr Grabe? Ich hatte den Studenten allen. Ich glaube, es war kein Student, der mir nicht irgendwie mitgeteilt hatte, wer Jesus ist und dass er einen Heiland braucht. Und jetzt sah sie mich da und konnte es überhaupt nicht verstehen. Was machen Sie denn hier, Herr Grabe? Wisst ihr, was ich getan habe? Mich umgedreht auf meinem Absatz, bin zurückgegangen in mein Studentenheimzimmer, schnell meinen schwarzen Anzug ausgezogen, Bügel gehängt, weißes Hemd ausgezogen, Bügel gehängt, auf die Knie vor meinem Bett gefallen, habe gesagt, Gott, vergib mir, was habe ich da angerichtet? Was ist dein Beruf? Das war nicht mein Beruf. Heute sagst du, heute ist doch das gar kein Thema mehr, sowas. Klar geht man dahin. Damals war das ein Thema. Ich sage euch, damals war das ein Thema. Ein Christ ging nicht dahin, wo man sich betrank. Und hinterher ging es auch oft noch viel, viel weiter bei diesen Hochschulfesten. Da war, ich will das jetzt gar nicht ausführen. Jedenfalls wusste ich, ich wollte ja auch nie mitfeiern. Ich wollte ja nur mein Opus da live betrachten und das meiner Mitstreiter. Aber ich gehörte da nicht hin. Was machen Sie denn hier? Und ich sah diese Enttäuschung, diese Ernüchterung auf ihrem Gesicht. wenn man so ein bisschen angetrunken ist, dann kann man nicht schauspielern, nicht? Dann fällt das so ein bisschen weg. Und das war so deutlich zu sehen. Ich bin in meinem Zimmer gegangen, habe geheult, habe gesagt, Gott, vergib mir das, mach's wieder gut, ich kann's nicht wieder gut machen. Die anderen hatten mich ja auch alle gesehen, oder viele hatten mich gesehen, nicht? Wenn da einer, wenn das Fest schon längst läuft, stocknüchtern da rein spazieren kommt, oh, fällt's auf, ne? Ja. Ich möchte wieder mein Pullover angezogen, mein Jeans, was ich gerade sonst so anhatte. Und ja. Was ist mein Beruf? Das war nicht mein Beruf. Mein Beruf war es, Menschen von Jesus zu sagen. Mein Beruf war es, ein Zeugnis zu leben. Das war mein Beruf. Wie es der Tersting so schön sagt, in Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nicht zu lesen. Das ist ein hoher Anspruch, aber ein gutes Gebet. Meine Brüder und Schwestern, was ist mein Beruf? Jonas Beruf war es, Gottes Botschaft weiterzusagen. Dein Beruf als Christ ist es, Licht der Welt und Salz der Erde zu sein, oder? Dein Beruf, mein Beruf ist es, die Tugenden dessen zu verkündigen, der uns berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Jona war an Ninive geschickt. Du, da braucht er sich keine Gedanken zu machen, ob da Menschenfresser wohnen, wohnten übrigens keine, aber ob da Menschenfresser wohnen, die ihn auffressen oder ob er verstanden wird überhaupt. Ich weiß nicht, was ihr von Reden in neuen Zungen haltet, aber wir hatten hier einen Bruder, der heimgegangen ist, Franz Schadi, der erzählte mal Folgendes. Er war auf der Rückreise von Russland, von der UdSSR damals, hatte ein Durchreisevisum durch Rumänien, weil er da im Süden war, Ukraine und so, Rumänien. Da durfte er nur einen Tag für die Durchreise, ich glaube, es war einen Tag bleiben. Aber er sagte, ich war so müde, ich konnte nicht mehr Auto fahren. Da hätte er sich da hingestellt, so einem kleinen Dorf, unter einer bei einer Kirche, die stand noch, Kirche, und dann ist er eingeschlafen. Am Morgen ganz früh, wenn du so im Auto stehst, wenn du schon mal im Auto eine Nacht verbracht hast, dann bist du ganz kalt und vor allen Dingen ganz steif. Jedenfalls, wenn du keinen Liegesitz hast oder sowas, nicht? Ganz steif, und er steht auf. Und dann denkt er, ach, da neben der Kirche so ein kleines Häuschen, vielleicht wohnt da der Pfarrer, der zu dieser Kirche gehört. Er klopft da an und schließlich kommt da einer angeschlurft im Schlafanzug, war ja morgens ganz früh, kommt da angeschlurft, macht die Tür auf. Ja, unser Bruder spricht ihn auf, der konnte Holländisch, er war nämlich holländischer Nationalität, der konnte Deutsch, der konnte Russisch, der konnte Griechisch, Latein, ich weiß nicht, was er alles konnte. Aber jedenfalls Rumänisch konnte er nicht. Und er versuchte zu sprechen in verschiedenen Sprachen. Der andere versuchte, die konnten sich nicht einig werden. Sie konnten sich nicht verstehen. Und dann nimmt der Bruder Franz Schadé seine Bibel vor und zeigt ihm irgendeine Bibelstelle, Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt. Der andere rennt weg, der das war offensichtlich der Pastor, kam auch mit der Bibel wieder. Dann haben sie sich so mit Bibelstellen kenntlich gemacht als Kinder Gottes. Brauchst ja nicht viele dazu, nicht? Und dann hat der Bruder ihn reingeladen, hat ihm erstmal ein warmes Bad gemacht und Frühstück gemacht. Und dann hatte diese Gemeinde, die noch bestand, die Erlaubnis, einen Gottesdienst abzuhalten, jeden Sonntag. Und das haben die genutzt. Das haben die anders genutzt als wir. Die haben den Gottesdienst auf 4 Stunden ausgeweitet. Sie hatten ja die Erlaubnis, einen Gottesdienst. Wie lange war ich dabei? 4 Stunden Gottesdienst. Und als sie dann so, der Gottesdienst hatte angefangen, sie hatten ein Lied gesungen, noch ein Lied gebetet, der Bruder Pastor hat ihnen Text vorgelesen, unser Bruder Franz hat nichts verstanden. Und auf einmal winkt er ihn her und sagt, zeigt auf die Kanzel und sagt, du sollst predigen. Der Franz sagt, was soll ich denn nun machen? Ist es wahr, was ich euch sage? Es ist also keine erfundene Geschichte. Er steigt auf die Kanzel und da fällt ihm ein, die Zeichen, die denen glauben, die da folgen, die da glauben, sind diese. Punkt, 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 die werden in anderen Sprachen reden. Da hat er gesagt, nur mal zu. Da hat er einfach losgeredet. Und die Leute haben zugehört. Bei manchen flossen Tränen. Und der Bruder Franz wusste überhaupt nicht, was er gesagt hat. Er hat einfach geredet. Und auf einmal, nach einer Stunde oder zwei, ich weiß nicht, war es zu Ende mit seiner Ansprache. Er kam nichts mehr, war nichts mehr. Und die Leute kamen nach vorne gelaufen. Und der alte, der Pastor, der dort am Ort war, betete mit denen, segnete die. Franz hat das auch gemacht. Ja, und dann war die Versammlung schließlich zu Ende. Und Franz sagte, ich stand da an der Pforte und wollte mich verabschieden. Und sprach die Leute an. Keiner verstand was. Da war es zu Ende. War ein Wunder. Gott kann Wunder tun. Jona, du brauchst keine Gedanken zu haben. Wenn Gott Jona schickt, dann braucht er sich keine Gedanken zu machen, wie das gehen soll. Manchmal denken wir, manchmal sagen unsere gutmeinenden Verwandten und Geschwister im Herrn, du bist verrückt, das geht ja gar nicht. Geht auch nicht. Es sei denn, Gott hat uns den Auftrag gegeben und dann geht es. Gott gibt nämlich nicht Aufträge, ohne die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen. Schön, nicht? Wenn David den Goliath besiegen soll, dann sorgt Gott für die richtigen Steine für seine Schleuder. Ne? Da brauchst du keine Sorge zu haben. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann geht das. Was ist dein Auftrag? Was ist dein Auftrag? Wir haben es heute Morgen schon gehört. Wir sind, Wolfgang, wir sind Glieder am Leibe Christi. Und jedes Glied und jedes Organ hat einen bestimmten Auftrag. Ich glaube, das ist von Niere gesprochen. Ne? Niere ist gerade nicht so ein ganz gutes Beispiel, wenn es ja zwei gibt. Ne? Ich gehe zur Not auch mit einer. Aber wenn wir uns darauf verlassen, wenn ich faul bin, wenn ich meinem Auftrag nicht nachkomme, da ist jemand anders, der es macht. Vorsichtig. Das ist so. Wir haben nur ein Herz, nicht zwei Herzen. Wenn ich nicht funktioniere, oder meinetwegen 12 Finger, da haben wir ja egal, ne? Was ich gerade bin. Wenn ich nicht funktioniere, leidet der ganze Leib und mit Chance geht er kaputt. Nein, der Leib geht nicht kaputt, Halleluja. Aber wisst ihr, jede Ortsgemeinde ist ja ein Bild oder ein Muster der Gesamtgemeinde. Wusstet ihr das schon? Hier in Leer gibt es, wir haben mal gezählt, so circa 40 Gemeinden, die sich christliche Gemeinden nennen. Viel, nicht? Für so ein kleines Nest. Aber so viel sind es. Aber jede einzelne Gemeinde stellt den ganzen Leib Christi dar. Das heißt, ich kann nicht sagen, naja, wenn bei mir nicht, aber da hinten ist ja die Methodistengemeinde, da wird vielleicht jemand sein, der das kann oder das macht. Nee, sondern jede Ortsgemeinde soll an sich als Ganzes funktionieren. Und das ist mein Auftrag. Mein Auftrag ist es, hört, was da in 1. Korinther 14 steht, überströmend zu sein zur Auferbauung des Leibes Christi. Ist das nichts? Überströmen. Ich soll überströmen sein, und zwar nicht da, wo ich mir das aussuche, sondern da, wo der Herr mich hingestellt hat. Jeder von uns hat einen Auftrag. Du hast einen Auftrag im Leibe Christi. Der kann spektakulär sein. Billy Graham hatte so einen spektakulären Auftrag, nicht? Der kann ganz, ganz einfach sein, den man vielleicht gar nicht wahrnimmt. Da stehen jeden Sonntag schöne Blumen. Kommen die da von alleine an? Fliegen die dahin? Nee, da ist jemand, der jeden Sonntag treu und brav da Blumen hinstellt. Und die machen die Atmosphäre schön, und wenn Menschen hereinkommen, die vielleicht noch gar nicht Christ sind, die einfach mal gucken wollen, die sagen, oh, aber schön haben sie es hier. Nee? Und das ist nicht viel, aber es ist schon etwas. Da hat jemand seinen Dienst gesehen und macht das. Und die ganze Fußbodenreinigung, da will ich gar nicht von reden. Das ist nämlich ganz schön viel Quadratmeter. Ne? Aber muss gemacht werden. Man denkt immer bei im Dienst des Herrn, so an Apostel, an Evangelisten, Hirten und Lehrer oder sowas. Hört auf. Jeder hat eine Aufgabe. Und ich will euch sagen, wenn ich nicht wüsste, welchen Dienst im Reich, in der Gemeinde Jesu ich hätte, ich würde heute noch alles dicht machen, würde mich hinknien, hinschmeißen von Gott und sagen, Gott, bitte zeig mir meine Aufgabe. Ich will nicht ohne Frucht. Das ist nämlich das Thema, Frucht für Gott. Ich will nicht ohne Frucht dahin gehen, sondern ich will zu deiner Ehre leben. Dich verherrlichen. Was ist dein Beruf? Der Kapitän hat das so richtig als Heide, nicht? Nagel auf den Kopf getroffen. Wenn ich hingehe in die Diskothek und betüdel mich da, werde ich meinem Beruf nicht gerecht. Wenn jemand, der Dachdecker ist, den ganzen Tag mit seinem Handy herum knipst, dann ist er bald kein Dachdecker mehr, ne? Er ist seinen Beruf nicht erfüllt. Viele Christen, die ihren Beruf nicht erfüllen. Was ist dein Beruf? Wozu bist du in der Gemeinde Jesu? Dass du schöne Predigten hörst. Du, die sind manchmal gar nicht so schön. Ich habe manches Mal geheult vor Gott. Ich habe gesagt, Herr, vergib mir diese Predigt. Gibt's auch, ne? Sind ja nur Menschen. Dafür sind wir nicht hier. Das dient nur zur Zurüstung. Dass wir wieder neuen Mut kriegen, neuen Mumm kriegen, an die Arbeit zu gehen. Zeugen Jesu zu sein. Als wir Kinder waren, da gab es so ein christliches Kinderlied da. Da hieß es in einer Strophe, Christen müssen leuchten in der dunklen Welt, jedes an dem Plätzchen, wohin Gott es stellt. Schönes Lied, ne? Was ist dein Beruf? Meine Brüder und Schwestern, wir dürfen es glauben, dass Gott uns einen Beruf zugeteilt hat. Der eine verteilt Schriften oder fährt mit einem T-Shirt mit ganz, ganz vielen Bibelsprüchen durch die Gegend. Nee? Zeuge Jesu draußen. Der andere putzt Fußböden, der dritte spielt schöne Lieder und begleitet uns im Gesang. Und jeder an seinem Platz und jeder sein Ding. Ne? Und lass uns doch beten. Vielleicht erweitert Gott unseren Auftrag auch. Lass uns doch beten und sagen, Herr, bin ich noch auf der richtigen Spur? Ist das noch mein Ding, was ich mache? Und geh zu deinen Ältesten, Gemeindeältesten und sag ihnen, hier bin ich. Ich glaube, ich soll bei der Kinderarbeit mitmachen. Dann werden die entscheiden, ob da ein Platz ist, ob das gut ist, ob das richtig ist. Das ist dann deren Sache. Mach das. Ich möchte so gern, dass wir lebendige Gemeinde sind. Lebendige Gemeinde zeigt sich nicht darin, wie laut wir singen, obwohl laut singen auch gut ist. Lebendige Gemeinde zeigt sich nicht daran, wie viele Bibelsprüche wir auswendig können, obwohl Bibelsprüche auswendig sehr gut ist. Aber lebendige Gemeinde bezeichnet sich daran, dass jeder seinen Beruf ausfüllt. Was ist dein Beruf? Er fragt dieser heidnische Bursche. Ich möchte jetzt noch gerade auf die anderen drei Fragen, die sind kurz. Von welchem Volk bist du? Ich habe hier eine Geschichte, steht auch in eurem Begleitheft. Bei der Olympiade 2021 wurden die Beachvolleyballspielerin Laura Ludwig und der Wasserspringer Patrick Hausting ausgewählt, die deutsche Fahne beim Einzug der Mannschaft voranzutragen. Sie sei begeistert und stolz, berichtet Laura Ludwig nach ihrer Wahl zur Fahnenträgerin. Begeistert, dass man gerade sie gewählt hat und stolz, dass sie das für ihr Land tun durfte. Das war nur, entschuldige bitte, nur in Anführungsstrichen Deutschland. Was ist denn unser Land? Was ist das Land, zu dem wir gehören? Da steht in Philipper 3, Vers 21. Dort steht, unser Bürgertum, also unsere Staatszugehörigkeit, Politeia, ist in den Himmel. Das ist unser Land. Wir sind Bürger des Himmelreichs schon jetzt. Dürfen wir stolz darauf sein? Ja. Und wenn wir stolz darauf sind, dürfen wir diesen Stolz auch zeigen oder müssen wir den unter der Kapuze verbergen? Wie ist das? Nicht? Ich bin Bürger des Reiches Gottes. Da darf ich mich doch drüber freuen. Michi Laura Ludwig, die war stolz, dass sie für Deutschland die Fahne tragen durfte. Schön, ehrt sie. Aber du darfst stolz sein, dass du das Fähnlein Gottes trägst in dieser dunklen Welt. Und das soll auch flattern, du. Fähnlein, das nicht flattert, das flattert nicht. Das ist nicht in Ordnung, nicht? Das soll auch deutlich sein. Zu welchem Volk gehörst du? Ich gehöre zum Volk des herrlichen, heiligen Gottes. Das andere ist mir nicht so wichtig. Und die nächste Frage, was ist dein Land? Du, mein Land? Ah nee, vorher heißt es, woher kommst du? Woher kommst du? Ja, woher kommst du? Woher kommst du? Da heißt es, auch euch, die ihr tot wart in Vergehungen und Sünden, hat er auferweckt und uns die Vergehungen und uns mit dem Christus lebendig gemacht. Woher kommst du? Wir führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Woher kommst du? Du, wir kamen aus dem Land, dessen Herrscher Satan ist. Da kommen wir her. Gott hat uns erlöst, hat uns frei gemacht. Jetzt gehören wir zum Volk des lebendigen Gottes. So froh darüber. Geschwister, wenn wir das im Herzen tragen, dann, ja, wenn Jona daran gedacht hätte, wäre er nicht vor Gott ausgekratzt. Ne? Aber der Jona hatte das gerade vergessen. Was ist dein Land? Wo kommst du her? Was ist dein Land? Von welchem Volk bist du? Meine Brüder und Schwestern, wir sind von dem Volk Gottes. Und das ist unsere Berufung. Jona, vergiss nicht, wo du hingehörst. Lass es nicht zu, dass du so mit den Wölfen heulst, dass du so, wenn alle meckern, dann meckerst du mit, wenn alle schimpfen, schimpfst du mit. Was ist das? Ich habe neulich einer Schwester gesagt, du, die beschwerte sich darüber, dass nun bald die Impfpflicht kommt. Noch ist sie nicht da, vielleicht kommt sie auch nicht. Aber ich habe gesagt, du, was erwartest du denn eigentlich? Du lebst in dieser Welt, wo der Teufel der Fürst ist. Erwartest du da lauter Zuckerkringel oder sowas? Das ist schlimm. Aber wir haben großen Gott und wir gehören nicht dazu. Wir sind Fremdlinge in dieser Welt und Gäste in dieser Welt. Obwohl ich muss sagen, ich danke Gott jeden Tag für mein Gastland. Da geht es uns nämlich noch ganz gut, ne? Wenn mein Gastland zum Beispiel Nordkorea hieße oder Afghanistan, würde es mir ganz anders gehen. Nicht? Ich habe Grund, Gott zu danken, dass wir uns heute Morgen noch hier versammeln dürfen. Doch herrlich, nicht? Dass wir unseren Kindern noch das Evangelium von unserem Herrn Jesus sagen dürfen. Doch herrlich. Also meckern über unser Land, das ist nicht angebracht. Aber erwarten dürfen wir auch nichts. Unser Bürgertum, wie gesagt, ist in den Himmel. Und von daher erwarten wir unseren Herrn Jesus, der bald wiederkommt. Und wir erwarten von daher unsere Aufträge, dass Gott uns schickt. Hast du das schon mal erlebt, dass Gott dir gesagt hat, ruf den mal an, jetzt ruf den an oder jetzt bete für den? Ich habe schon mal erzählt, glaube ich, hier. Wir waren im Missionswerk. Damals waren wir ja noch viele Mitarbeiter, relativ viele, so bis zu 20 ungefähr. Und eines Tages war es so, ich sage es mal so, als wenn ich es gehört hätte, bete für Bruder, und dann kam der Name. Dieser Bruder war in Westafrika. Zur Zeit. Und ich hatte den dringenden Wunsch, für diesen Bruder zu beten. Und ich habe unsere Mitarbeiter zusammengerufen und habe gesagt, lass uns für den beten. Wir wussten nicht, was wir beten sollten. Wir haben gebetet, Herr, segne ihn, bewahre ihn. Bewahre ihn in Leib und Leben. Und wir haben, je länger wir beteten, umso dringender wurde das Gebet. Wir spürten, da ist etwas Schlimmes in Gang. Monate später war dessen Dienstzeit da in Afrika, Obervolta oder wo er war, zu Ende. Und er kam zurück, hier nach Loga. Und dann erzählte er uns. Ja, ich muss noch sagen, das war an irgendeinem ganz bestimmten Tag, 1. Mai oder Himmelfahrt, irgendwas, so ein Tag, den man sich merkt. Und er sagte, denk, was mir passiert ist. Und es war gerade dieser Tag, an dem wir gebetet hatten. Da war er mit dem LKW unterwegs und er war amerikanischer Staatsbürger. Im LKW unterwegs, die Polizei kommt, nimmt ihn gefangen, nimmt ihn fest und beschlagnahmt den LKW, Missionseigentum. Er war natürlich sehr traurig und bestürzt, weil Amerika hatte damals keine guten Karten in Westafrika. Viele amerikanische Staatsbürger, die dort auch umgebracht waren, wurden oder eingesperrt unter schrecklichen Verhältnissen. Und das Missionseigentum, das Auto war weg. Und er blieb, war da im Gefängnis eine Stunde, noch eine Stunde, kriegte nichts zu trinken, nichts zu essen. Aber das ging ja noch. Aber die Not, was wird aus mir? was er nicht wusste, dass vielleicht an mehreren Stellen der Welt, aber jedenfalls in Ostfriesland, waren ein paar Christen, die beteten, dringend. Er erzählte, wie er da so in großer Not und Bedrängnis saß, kam ein hoher Offizier, der ihn vorher auch schon verhört hatte, drückte ihm die Autoschlüssel in die Hand und hat gesagt, Sie sind frei, Sie können gehen. Ohne Kommentar, ohne irgendein Urteil. Einfach so. Und er geht zu seinem Auto, war nichts geplündert, war alles noch drauf, die Güter, die er transportieren sollte. Der Schlüssel passte, das Auto explodierte nicht, als er Motor anmachte. Alles gut. Meine Brüder und Schwestern, was haben wir es gut, dass wir so zu einem großen Leib gehören dürfen. Und noch einmal die Frage, was ist dein Beruf? Der Jesus sagt zu seinen Jüngern, trachtet am ersten nach eurem neuen Motorboot. Nein, hat er nicht gesagt. Trachtet am ersten nach dem Reich des Herrn und seiner Gerechtigkeit. Das ist unser Hauptziel. Leute, wir werden in kurzer Zeit, 100 Jahre, kein 100 Jahre mehr, wir werden in kurzer Zeit vor dem Richterstuhl Christi stehen. Da wirst du auch stehen, ich werde da auch stehen, wir werden alle stehen. Der Richterstuhl Christi ist nur für Glieder des Leibes Christi, für Heilige Gottes Auserwählte, nicht für die Welt. Da gibt es was anderes, da gibt es den großen weißen Thron. Und dann werden wir erkennen. Und werden unsere Werke geprüft werden, wie es in 1. Korinther 3 steht. Alle Werke sind da und dann kommt das Feuer, hat Augen wie Feuerflammen. Ne, guck dich das an. Und dann wird vieles verbrennen. Alles, was wir aus uns getan haben, alles, was wir als eigenes getan haben, wird verbrennen. Aber das, was wir in seinem Dienst getan haben, auf sein Wort hin, das wird bleiben. Wird es viel sein? Wird es wenig sein? Liegt an uns, eine Entscheidung zu treffen, eine Antwort zu geben auf die simple Frage dieses heidnischen Kettens. Was ist dein Beruf? Herr, ich möchte gerne Frucht bringen, die bleibt. Zeig mir, was mein Beruf ist. Vater, und das wollen wir von ganzem Herzen für jeden von uns bitten, dass wir nicht so weitergehen wie bisher, sondern dass wir zielorientiert sind. Manche von uns sind es und da danken wir dir dafür. Vielleicht sind einige da, die sich darüber noch gar nicht so große Gedanken gemacht haben. Bald werden wir vor deinem Thron dich anbeten, dich jubeln, preisen. Aber Herr, wir möchten nicht mit leeren Händen dastehen, sondern Frucht bringen und unsere Frucht soll bleiben zu deiner Verherrlichung. Amen.